Das mit Beamer. Ich bräuchte, vielleicht beginnen wir mit Gebet und stehen dazu auf. Treuer Herr, wir danken dir an diesem Morgen, dass wir uns mit deinem Wort beschäftigen dürfen. Wir sind auf deine Führung angewiesen. Wir beten, dass du uns hineinnimmst in das Buch der Psalmen. Und auch wenn wir über Gleichnisse uns Gedanken machen, wir beten um deine Führung heute. Danke, dass du gegenwärtig bist und dass du dich selbst verherrlichen möchtest. Amen. Amen. Ja. Ich beginne mit dem schwierigeren Teil, die Psalmen, weil wir jetzt noch frisch sind. Die Psalmen sind ja ein ganz besonderes Stück in der Bibel und man hat manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, da richtig Zugang zu bekommen, zu einzelnen Psalmen schon, aber zu diesem ganzen Zusammenhang. Die läuft. Sehr gut. Ich habe hier als Überschrift ein Lied über den Davidischen Bund. Das wird im Moment, einige werden sich denken, was soll denn das mit den Psalmen zu tun haben? Nun, das werden wir dann gleich merken. Zuerst einiges Allgemeines. Tehillim heißt es auf Hebräisch, also die Psalmen, Lobgesänge. Auf Griechisch Biblos Psalmoi, das Buch der Psalmen. Kommt auch im Neuen Testament dreimal vor, dieser Ausdruck. Es geht um Lobgesänge, es geht um Dichtung. Es sind Lieder, die gedichtet wurden. Dichtung, wie das deutsche Wort schon sagt, ist etwas Konzentriertes, gedichtet, verdichtete Sprache. Das heißt, in einem Gedicht wird man nichts Unnötiges sagen. In einem Gedicht ist die Wahrheit in sehr konzentrierter Form oft dabei, also oft formuliert, manchmal auch sehr bruchstückhaft. Bei dem Buch der Sprüchen ist das vor allem so. Da ist es noch dichter. Wenn wir das Psalmenbuch betrachten, sollen wir natürlich nie vergessen, dass es hier um einen Teil des Alten Testaments handelt. Das heißt, wir müssen auch den Hintergrund beachten. Wir müssen, wenn wir solche Dinge lesen wie "Lasst uns eingehen in die Vorhöfe des Herrn mit Dank". Nun, wir haben keine Vorhöfe heute. Damals gab es Vorhöfe, den Vorhof, den Herren, den Vorhof der Frauen und den Vorhof der Heiden und den Vorhof der Priester, bei dem Tempel des Herodes zum Beispiel. Also es gab einen Vorhof, wo man hinzutreten konnte zu Gott. Das ist hier im Neuen Testament nicht mehr und wir müssen uns dessen bewusst sein. Oder wenn es heißt, ich liebe deine Vorhöfe oder ich möchte wohnen im Hause des Herrn, ich habe keinen größeren Wunsch, als nur zu wohnen im Hause des Herrn, wie es im Psalm 27 heißt. Nun, wir haben kein irdisches Haus des Herrn, in dem wir wohnen. Oder wenn es davon die Rede ist, dass die Bäume in die Hände klatschen, dann ist das eine bildhafte Sprache. Überhaupt das Klatschen in die Hände im Alten Testament ist ganz was anderes, als wir heute verstehen unter Klatschen in die Hände. Also den Rhythmusklatsch gab es gar nicht, wie wir das heute haben. Oder das Applaudieren in dem Sinne auch eigentlich nicht. Klatschen ist manchmal auch zum Gericht. Man klatscht auch zum Gericht in die Hände. Ich habe hier ein paar Bibelverse, ich gehe da nicht näher drauf ein. Ich will nur zeigen, dass man also auf alle Fälle beachten muss, man hat es mit einem alttestamentlichen Buch zu tun. Und man kann nicht alles also eins zu eins ist direkt übertragen. Das nächste, ich habe hier eine andere Reihenfolge. Ja, wenn wir jetzt ein bisschen uns gerade einsteigen, wir haben eine ganze Reihe von Psalmen, die werden benannt, die sind von David, 75 an der Zahl. Mindestens zwei, die nicht benannt werden, sind aber auch noch von David. Das sagt uns das Alte Testament, das Neue Testament zum Beispiel. Die sind hier schon dazu gerechnet. Der Psalm 2, der hat ja in unserer Bibel nicht die Überschrift von David, aber im Apostelgeschichte 4 erfahren wir, dass dieser Psalm von David ist. Und ich denke, der andere ist der 95er Psalm. Da haben wir auch im Text selber, soviel ich weiß, steht nicht. Ja, genau, Psalm 95 steht nicht, dass er von David ist, aber im Neuen Testament, in Hebräer 4, erfahren wir, dass dieser Psalm von David ist. Ich denke, es ist Hebräer 4, Vers 7. Jedenfalls gibt es also 75 Psalmen von David und vielleicht sogar noch mehr, die nicht benannt sind, aber dennoch von David sind. 12 sind von Asaf, das ist der Psalm 50 und die Psalmen 73 bis 83. 12 von den Söhnen Korachs, das sind 42 bis 49 und dann 84 bis 88, wobei 88 vom Haupt der Korachiten ist, von Heman. Ein Psalm von Ethan, dem Esrachiter, das ist ein ganz wichtiger Psalm, zu dem kommen wir dann noch, auf den werden wir noch zu sprechen kommen. Und 50 Psalmen ohne Überschrift, von denen einige also von David sind. Psalm 10 und Psalm 9 gehören zusammen. Da erfahren wir nur bei Psalm 9, dass er von David ist. Psalm 10 gehört aber dazu, also ist er auch von David. Aber man kann auch annehmen, dass sogar noch mehrere von den unbekannten oder unbenannten Psalmen auch von David sind. Dann welche Richtung muss ich da? Die Richtung? Nein, die Richtung. Noch ganz kurz zu den Entstehung der Psalmen. Also die Psalme reichen von der Zeit Moses, Psalm 90 ist von Moses, bis in die Zeit des Exils und nach dem Exil sogar. Die Anordnung der Psalmen wurde dann im Zuge dessen der Erneuerung des Tempeldienstes, also ist die geschehen. Esra und Nehemia wahrscheinlich waren diejenigen, die hier geordnet haben, das heißt die Reihenfolge der Psalmen, wie sie in der Bibel jetzt sind, in der hebräischen und in der griechischen Bibel ist diese Reihenfolge gleich, wobei in der griechischen Übersetzung ist die Zählung dann nicht mehr die gleiche. Ich denke, ab Psalm 10 ist eine andere Zählung, weil die Psalm 9 und 10 zusammengenommen wird in der griechischen Zählung. Jedenfalls, und in der russischen Bibel ist es auch so. Die russische Bibel hat auch diese griechische Zählung, wer das kennt. Jedenfalls, für uns ist wichtig, dass die Zusammenstellung der Psalmen auch durch den Heiligen Geist erfolgt ist. Das heißt, Gott hat hier Esra oder Nehemia oder wer auch immer das war, geleitet, die Psalmen so zusammenzustellen, wie wir sie heute haben. Deshalb ist auch die Reihenfolge nicht von ungefähr, sind nicht einfach irgendwelche zusammengewürfelte Psalmen. Dann das nächste. Wir haben 5 Bücher wie die Tora, also die Tora ist ja das Gesetzbuch, die ersten 5 Bücher Mose. Und das Wort Tora heißt eigentlich nicht Gesetz. Das wird meines Erachtens unglücklich übersetzt. Die Tora ist nicht das Gesetz, die Tora ist die Unterweisung. Oder einfach noch besser, die Weisung. Denn da ist Anweisung und Unterweisung ist dabei. Und diese Tora ist die Grundweisung Gottes, die 5 Bücher Mose und die Psalmen sind auch angeordnet wie die Tora in 5 Büchern. nicht von ungefähr. Das erkennt man daran, dass man jeweils den Schluss, wenn man jeweils den Schluss liest von dem letzten Buch der Reihe. Also das ist zum Beispiel Psalm 41, ich habe sie hier also auf die Folie getan. Psalm 41, Vers 14. Gelobt sei Jahwe, der Gott Israels, von Ewigkeit her und bis in Ewigkeit. Amen, ja, Amen. So endet das erste Buch. Dann beginnt das zweite Buch und das endet dann mit Psalm 72 am Ende. Gelobt sei Jahwe, Vers 18, Psalm 72, 18. Gelobt sei Jahwe, Gott, der Gott Israels, der Wunder tut er allein und gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich und die ganze Erde werde voll seiner Ehre. Amen, ja, Amen. Es sind zu Ende die Gebete Davids, des Sohnes Isais. Was hier auffällt, ist, dass hier dieser letzte Satz, es sind zu Ende die Gebete Davids, weil nämlich in den ersten zwei Büchern sehr, sehr viele Gebete Davids enthalten sind. Und diese zwei Bücher gehören irgendwie zusammen. Buch 1, Buch 2, ich komme da noch drauf zurück. Beinhaltet vor allem Gebete Davids, das Buch 1 fast ausschließlich. Dann Buch 3 von 73 bis 89, das endet mit 89, Vers 53, gelobt sei Jahwe ewiglich, Amen, Amen, ja, Amen. Und das Buch 4, Psalm 90 bis 106, Psalm 106, Vers 48, gelobt sei Jahwe, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit und alles Volk, sage Amen, Halleluja. Und dann das letzte Buch, 107 bis 150, endet mit dem großen Halleluja, lobet Jahwe in seinem Heiligtum und so weiter. Diese fünf Bücher beginnen jeweils mit einem Weisheitspsalm am Anfang. Das sind sehr bezeichnende Psalme. Psalm 1, Psalm 42, 43, Psalm 73, Psalm 90 und Psalm 107. Psalm 1 werden wir dann uns noch betrachten gleich. Die zwei Lebensprinzipien des Weisen. Dort kommt zweimal vor, wer selig ist. Am ersten Vers im Psalm 1, selig. Und im letzten Vers, im Psalm 2. Psalm 1 und 2 sind wie, hier müsste ich hinschreiben, Psalm 1 und Psalm 2. Die zwei Lebensprinzipien des Weisen. Es geht ja um Weisheitsliteratur. Und deshalb, Weisheit bekommt man durch Weisung. Im Deutschen haben wir ja sehr schön diese Worte. Das Hinweisen auf die Wahrheit ist eine Weisung und durch die Weisung bekommt man Weisheit, wenn man sich beweisen lässt. Und diese Weisheitsliteratur zeigt uns vieles über göttliche Weisheit. Und er beginnt mit dem Wichtigsten, die zwei Lebensprinzipien des Weisen. Ich gehe da noch drauf ein, was das ist. Psalm 42, Psalm 42 und Vers 43 ist der Beginn, der Anfangspsalm von der zweiten Reihe. Übrigens, was hier auffällt, die Anfangspsalme der jeweiligen Reihe des Buches sind meist nicht Gebete. Der Psalm des Mose ist hier ein bisschen eine Ausnahme, das ist so teilweise ein Gebet. Aber ansonsten sind es nicht Gebete und sondern sind Erklärungen, Weisheitspsalmen. Es wird etwas dargestellt über die Weisheit Gottes. Also, 42, 43, Weisheit kann warten auf Gott, auch in der Not. Das steht in Vers 3 zum Beispiel, 43, Vers 3. Psalm 43, sende dein Licht und deine Wahrheit. Um Weisheit zu bekommen, brauche ich Licht und Weisheit. Sie sollen mich leiten. Der Weise lässt sich leiten von dem Licht Gottes und von der Wahrheit Gottes. Sie soll mich leiten und bringen zum Berge deiner Heiligkeit, also zum Ziel überhaupt, und zu deinen Wohnungen in die Nähe Gottes. Und immer wieder heißt es dort, warte auf Gott, Vers 5, warte auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, der das Heil meines Angesichts ist und mein Gott. Die Seele, also der Psalmist fordert seine eigene Seele auf Gott zu warten. Der Weise kann warten, auch wenn er in Not ist, in Schwierigkeit. Und dieser Psalmist ist in Schwierigkeit, ja, Psalm 42. Wie Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach Gott zu dir. Und immer wieder, Vers 6, was bist du so aufgelöst, meine Seele? Bist unruhig in mir? Warte auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für das Heil seines Angesichts. Und noch einmal in Vers 12, warte auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, der das Heil meines Angesichts ist und mein Gott. Und in Kapitel 43, Vers 5, warte auf Gott. Weisheit kann warten. Psalm 73 ist der nächste Weisheitspsalm, auch ebenfalls eine Unterweisung, nicht ein Gebet. Hier eine Weisung Asafs. So wird ein... Und dort heißt es in Vers 2, Vers 3, ich beneidete die Vermessenen, als ich das Wohlergehen der Ehrfurchtslosen sah. Und jetzt klingt es ein bisschen eifersüchtig auf die Ehrfurchtslosen, denen geht es so gut, aber er kommt im Psalm zu dem Punkt, wie töricht ist es, Vers 22, da war ich töricht und erkannte es nicht. Wie ein Tier kommt es sich vor, Tiere sind nicht weise. Ja. Ich war unweise, weil ich mich verglichen habe mit den Gottlosen, mit den Ehrfurchtslosen eigentlich wirklich. Und diese Ehrfurchtslosen, denen geht es gut. Aber Weisheit ist nicht eifersüchtig auf das Wohlergehen der Ehrfurchtslosen, sondern ich bin stets bei dir, sagt er dann in Vers 23. Du hast meine rechte Hand gefasst, in deinem Ratschluss leitest du mich. Wen habe ich im Himmel? Bei dir habe ich an nichts Lust auf der Erde. Vergehen auch mein Fleisch und mein Herz, der Fels meines Herzens und mein Teil ist Gott, ewiglich. Und so weiter. Du vertilgst all die anderen. Vers 28, die Nähe Gottes ist mir gut, ist mir Gutes. Ich habe Jahwe, meinen Herrn, mir zur Zuflucht gemacht, zu erzählen all deine Taten. Der Weise ist nicht eifersüchtig auf das Wohlergehen der Gottlosen. Vers 9, Kapitel 9, Psalm 90. Psalm 90 ist der nächste Weisheitspsalm hier, das einzige Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Und dort geht es auch um Weisheit. Vers 12, lehre uns, unsere Tage zu zählen. Das lehre uns recht, heißt es hier. Unsere Tage zu zählen, das lehre uns recht, dass wir ein weises Herz gewinnen. Weisheit denkt an die Vergänglichkeit des Lebens und zählt die Tage, weiß, dass man nicht ewiglich auf Erden lebt. Das nächste ist dann Psalm 107. Das ist eine längere Unterweisung. So beginnt das fünfte Buch. Eine längere Unterweisung über die Taten Gottes in der Vergangenheit, das barmherzige Wirken, die Taten der Barmherzigkeit Gottes in der Vergangenheit. Und Weisheit beachtet das, was Gott in der Vergangenheit getan hat. So endet der Psalm, Vers 43. Wer weise ist, soll dieses sich merken und sorgsam beachten, die Erbarmungen des Herrn, also die Erweisungen der Gnade Gottes in der Vergangenheit. Weisheit beachtet diese Dinge. Ja, klar. Ja, es ist zum Schluss, ist ein Gebet. Vers, wo ist das? Vers. Also Psalm 107 ist ja ein Bericht über alles, was er getan hat, ein Aufruf zum Danken und dann ganz zum Schluss, wie heißt das, wo ist es? Wo war das? Ja, da ist auch dazwischen ein paar Gebetsrufe. Ja. Zuerst spricht er zu sich selbst, dann denke ich an dich, Vers 7. Mein Gott, also Vers 7 in Kapitel 42, in Psalm 42, Vers 7 ist dann ein Teil Gebet. Ja, danke. Das heißt also, nicht durchgehend sind das jetzt nur, eben bei Psalm 90 ist es ja auch so, dass es ein Gebet ist, aber hauptsächlich ist hier doch auch Unterweisung dabei und auch in Psalm 90 ist sehr, sehr viel Unterweisung dabei. Gut. Aber für uns wichtig ist nur diese Lebensweisheiten, die hier herauskommen, in diesen Anfangspsalmen. Dann das nächste ist die Zahlen. Die Zahlen in den Psalmen. Das ist etwas, was wenige wissen, die die Psalmen lesen, dass das Psalmenbuch als hebräische Dichtung aufgebaut ist auf Zahlen. Das ist so, bei uns sind ja Gedichte anders wie im Hebräischen. Unsere Gedichte, die sind mit einem Reim zum Schluss und es gibt verschiedene Versmaße, wie das gelesen wird und der Rhythmus beim Lesen, das ist sehr wichtig und ein Reim oft. Bei den Hebräern ist das anders. Da gibt es zwar auch einen Reim, aber am Anfang des, also ein Reim nicht, sondern ein alphabetisch geordneter Anfang jeweils. Es gibt zum Beispiel im Psalm 119 und andere Psalmen, wie Psalm 25, gibt es so Psalmen, die sind Alphabetpsalmen. Das heißt, der erste Vers beginnt mit A, der zweite mit B, der dritte mit C und so weiter. Ja. Und in dem Fall die hebräischen Buchstaben natürlich. Das ist das eine. Aber dann gibt es noch eine andere Art der Dichtung. Das ist, dass man mit Zahlen spielt. Ich werde das gleich zeigen anhand von Psalm 23. Aber zuerst etwas zum Zahlenwert. Der Hebräer weiß, oder bei den hebräischen Leuten war das so, dass man die Buchstaben auch mit Zahlen verbunden hat. Also Aleph, der Buchstabe A, der war Nummer 1, Bet war 2 und so weiter. Das ist der normale Zahlenwert, das geht dann bis 10, Jod ist 10, das J. Und Kaf, K ist dann 20, L, Lamed ist 30 und dann geht es weiter bis zum 400, ist der letzte Buchstabe. Das geht also bis 100, 20 bis 100, dann bei 100 geht es weiter mit 200, 300 und 400. Das ist der sogenannte dezimale Zahlenwert. Oder es gibt auch einen positionellen Zahlenwert, da zählt man einfach die Buchstaben durch bis 22 und dann hat jeder Buchstabe hat dann einfach den Wert nach der Nummerierung. Ja. Beide Arten des Zählens sind bei den Juden bekannt. Und ja, klar. Ja, das ist der Unterschied. Bei der einen Art zu zählen geht es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 und dann bis 100 und dann 100, 200, 300, 400. Bei der anderen Art zu zählen geht es 1 bis 22. Es gibt beide Arten zu zählen und jetzt kann man je nachdem, nach welcher Zahlenwert These man zählt, hat so ein Wort dann einen verschiedenen Wert. Zum Beispiel das Wort Yahweh, das besteht aus 4 Buchstaben, J-H-W-H. Ich denke, ich habe das hier. J-H-W-H. Das hat den Zahlenwert, J hat 10, H ist 5, W ist 6 und H ist wieder 5. Das gibt den Zahlenwert 26. Und so ist die Zahl 26 für einen Juden natürlich schon eine besondere Zahl. Wir werden das im Psalm 23 gleich sehen. Dann gibt es noch andere, zum Beispiel Echweh, ich bin. Yahweh heißt, er ist. Yahweh ist der Gottesname. Echweh ich wäre, ich bin, das hat den Wert 17, Herrlichkeit, Kavod hat den Wert 26, wenn man es mit Waff schreibt, sogar den Wert 32 und nach positionellem Wert, wenn man es also nach positioneller Weise zählt, das ist die zweite These, dann wäre es 23. Dann Echad, der Eine, Gott ist einer, Gott ist der Eine, hat den Zahlenwert 13 und ebenfalls das Wort El, Gott, hat den Zahlenwert 13. Das sind hier so die wichtigsten, die Herrlichkeit Gottes, dann ich bin, der Eine und Gott. Das sind Lieblingsnummern, die man gerne hat, auch in den Psalmen. Deshalb sind die, ja, und die Zahl 7, die kommt hinzu. Die Zahl 7 hat nichts zu tun mit einem Zahlenwert, sondern die Zahl 7 an sich ist eine sehr beliebte Zahl für den Dichter. Das ist die Zahl der Fülle oder eigentlich die Zahl der Vollkommenheit. Also, und das kommt ja sehr oft vor. Gott hat in 6 Tagen die Erde erschaffen und am 7. Tag ruhte er. Das heißt, 7, mit 7 ist vollendet. Mit 7 ist fertig. Und diese Zahl 7 kommt oft auch vor in den Psalmen. Nicht, dass sie gesagt wird, sondern dass sie diese Zahlen kommen vor, indem der Dichter so viele Wörter verwendet. Ja, um einen Vers, der drückt sich in 7 Wörtern aus. Das hat er gern. Ja. Er sagt etwas in 7 Wörtern. Bei den Hebräern ist es ja so, die Hebräer brauchen viel weniger Wörter zum Reden als wir. Also, der Herr ist mein Hirte. Ja, wir brauchen 5 Wörter, um diesen Satz zu sagen. Der Hebräer braucht nur 2, Yahweh Ruhi. Ja, also das ist viel praktischer, kürzer ausgedrückt, aber es ist so. Ja. Und mir wird nichts mangeln. Ja. 4 Wörter. Und er sagt dann 2 Wörter, Lo Echsat. Ja, also ich habe keinen Mangel. Lo heißt nicht. Und das andere, ich habe keinen Mangel. Diese Zahlen kommen also häufig vor, das kann der Deutsche aber nicht wissen. Warum? Weil der Deutsche, der zählt seine Wörter und das stimmt überhaupt nicht überein mit dem Hebräischen. Also das ist jetzt nur für Hebräer, für die Psalmen auf Hebräisch lesen. Da spürt man etwas von der Kunst der Sprache. Das ist was ich hier sage, ja, ist gut, dass du, was ich hier sage, habe ich hier versucht in der Ausgabe von Herbert Janssen. Wir haben ja auch die Psalmen übersetzt, das heißt, die Psalmen habe ich übersetzt und dann hatten wir einen Anhang gemacht, wo man auch wo in jedem Psalm gezeigt wird, wie diese Zahlen sich verhalten. Das ist sehr schön, weil man das sieht, da bekommt man ein Gefühl für hebräische Dichtung. Manchmal kann es einem sogar helfen für die Gliederung des Psalmes. Weiter. Vielleicht sollte ich jetzt schnell Psalm 23 mit Ihnen anschauen, wenn wir schon bei den Psalmen waren. Psalm 23 besteht aus 55 Wörtern. Wenn man die zählt, im Hebräischen, sind das 55 Wörter. Und in der Mitte, genau in der Mitte des Psalmes, steht der Satz, denn du bist bei mir. Und dieser Satz in der Mitte des Psalms, du bist bei mir, besteht aus 3 hebräischen Wörtern. Und wenn man jetzt die Mitte, und ich werde das auch noch zeigen, in der hebräischen Sprache ist das Zentrum sehr wichtig. Das heißt, bei der Dichtung ist das Zentrum so wichtig. Jeder Psalm geht auf ein Zentrum zu, das ist die Zentralaussage. Bin ich auf der falschen Folie? Ja, ich bin auf der falschen Folie. Mal hier. Psalm 23 habe ich irgendwo, aber den finde ich jetzt gerade nicht. Doch, hier ist er. Das muss ich jetzt ein bisschen vorfahren. Hier. Der Psalm 23 hat in der Mitte, denn du bist bei mir, besteht aus 3 Wörtern. Dann bleiben übrig noch von den 55 bleiben dann noch 52 Wörter übrig. Und die sind genau exakt aufgeteilt. Die 52 werden geteilt durch 2. Und was haben wir dann? Welche Zahl? 26. Und da haben wir wieder unsere Lieblingszahl des Hebräers. 26. Yahweh. Yahweh ist die Zahl 26. Und verwendet er 26 Wörter vorne und 26 Wörter hinten. Und um das noch einmal zu unterstreichen, verwendet er vorne einmal den Namen Yahweh und hinten einmal den Namen Yahweh. Und in der Mitte stehen diese 3 Wörter, denn du bist bei mir. Also er umgibt sich mit Yahweh im doppelten Sinne. Du bist bei mir. 3 Wörter, denn du bist bei mir, ki ata imadi, denn ata, du, bei mir. Und das Du ist das exakte Zentrum des ganzen Psalmes. Du. Und dieses Du steht in der Mitte, wo er gerade ausdrückt, ganz bei mir, in der Mitte, da bist du. Ja? Und dann, aber er will nicht nur zeigen, dass Gott in der Mitte ist, er will auch zeigen, dass Gott ihn umgibt rundherum. Und deshalb hat er diese 26 Verse vorne, 26 Wörter vorne, die 26 Wörter hinten und zusätzlich in der ersten Zeile Yahweh und in der letzten Zeile Yahweh, der uns sozusagen alles zusammenhält. Yahweh ist mein Hirte und ich werde bleiben, ich kehre wieder im Hause Yahwehs. Für lange, lange Zeit. Also hier sieht man, dass rein formell der ganze Gedanke des Psalms, der Hauptgedanke des Psalmens, die Gegenwart des Herrn, der ständig bei mir ist, das wird rein formell dargestellt. Ja. Und das ist das Schöne in der hebräischen Dichtung. Was noch dazu kommt, ist, die Psalmen sind so aufgebaut, dass eine gewisse Beziehung steht zwischen dem Ersten, der Ersten, nicht immer, aber öfters ist es so aufgebaut, dass eine gewisse Beziehung besteht zwischen dem ersten Satz oder ersten Zeile und der letzten Zeile, der zweiten Zeile und der vorletzten, der dritten und der vorvorletzten und dann geht es auf die Mitte zu. Man nennt das einen Chiasmus. Chi, deshalb, weil das griechische Wort für Chi ist wie ein X. Und wenn man das so aufzeichnet, dass es in die Mitte geht und von der Mitte wieder auseinander geht, dann entsteht ein X, eine X-Form. Und solche Psalmen sind also viele in X-Form gedichtet. Und Psalm 23 auch. Yahweh ist mein Hirte, ich habe keinen Mangel, steht am Anfang und ich kehre wieder im Hause Yahwehs für lange Zeit, steht am Ende, also der Yahweh vorne und hinten. Dann diese zweite Zeile, auf Auen von zartem Grase lagert er mich, er führt mich zu Wassern der Ruhe. Und die vorletzte Zeile, ja, Gutes und Gnade jagen mir nach, alle Tage meines Lebens. Da führt er mich, in der zweiten Zeile, er führt mich, er lagert mich und da, er jagt mir sogar nach mit allen seinen Guten. Das ist wieder auch thematisch parallel. Das dritte, er stellt mir wieder her meine Seele, auf rechten Pfaden leitet er mich, seines Namens wegen. Und das drittletzte, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher ist Überfluss. Nun, da ist nur der Zusammenhang der, dass ich genug habe und dass er mich erfrischt. Der Becher ist voll gefüllt, ja. Das Salben ist Ausrüsten mit Kraft. Und Vers 2, Zeile 3 ist hier, er stellt mich her, er quickt mich wieder, er frischt mich wieder, ja, und leitet mich. Und dann in der Mitte sind diese Verse, wenn ich schon gehe im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Übel, denn du bist bei mir, du richtest vor mir einen Tisch angesichts meiner Bedränger. Hier ist zweimal etwas Dunkles. Das Tal des Todesschattens einerseits und die Bedränger andererseits. Aber ich fürchte kein Übel und du richtest vor mir einen Tisch. Ich habe keine Angst, obwohl ich in einer schwierigen Situation bin, es ist dunkel. Und auf der anderen Seite, ich habe keine Angst, obwohl meine Bedränger kommen, ich sitze am Tisch und lasse mich vom Herrn bedienen. Die Bedränger kommen schon und ich brauche gar nichts mich kümmern, weil der Herr ist bei mir. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Also das ist hier doch sehr schön, sehr, sehr schön in diesem Psalm. Und wenn man kann dann leichter darüber predigen. Das ist viel plastischer, viel eingängiger auch. Man merkt sich den Psalm besser. Und auf diese Weise also sind viele Psalmen aufgebaut. Aber jetzt zurück zu ja, vielleicht, wenn wir schon dabei sind, 67 ist auch so ein Psalm, wo man das sehr schön sieht. Psalm 67 ist vielleicht vom Nachvollziehen her noch schöner, weil es sticht ja direkt ins Auge. Man kann ja gar nicht aus hier. Gott sei uns gnädig und segne uns, er lasse sein Angesicht leuchten bei uns, dass man auf Erden erkenne deinen Weg, unter allen Völkern dein Heil. Das ist der erste Satz. Der letzte Satz: Das Erdreich gibt seinen Ertrag, es segnet uns Gott, unser Gott, es segnet uns Gott und alle Enden der Erde sollen ihn fürchten. Man merkt hier, das Segnen ist vorne und hinten. Die Erde kommt vor, vorne und hinten. Und alle Völker hier, alle Enden der Erde, diese Ganzheit. Also Gott segnet uns, ist die Hauptaussage am Anfang und am Ende. Und dazwischen, was kommt hier? Dazwischen, Vers, das ist hier bei mir der zweite, das ist Vers, ich habe die Verse jetzt nicht aufgeschrieben, das aber, es sollen dich Gott preisen, die Völker, es sollen dich preisen, die Völker alle. Dieser Kehrreim kommt dann ja noch einmal vor, dort unten, so wie hier an zweiter Stelle, so auch an vorletzter Stelle, es sollen dich Gott preisen, die Völker, es sollen dich preisen, die Völker alle. Also das ist ja direkt wiederholt. Und in der Mitte steht die Hauptaussage. Die Hauptaussage des Psalms: Es sollen sich freuen und jubeln die Völkerscharen, denn du richtest die Völker in Geradheit und die Völkerscharen auf der Erde, du leitest sie. Da haben wir einen Vierzeiler. Zuerst ist die Rede von den Völkerscharen, dann du. Dann wieder die Völkerscharen, dann du. Ja, also, und dieser Vierzeiler ist wieder chiastisch aufgebaut, das heißt, es ist A, B, A, B. Es sollen sich freuen die Völkerscharen, du richtest sie, es sollen die Völkerscharen auf der Erde und die Völkerscharen der Erde, du leitest sie. Also es ist A, B. A heißt Völker, B heißt du und wieder A, Völker, wieder B, du. Und damit ist also ganz klar, das ist das Zentrum. Darauf möchte er hinaus, dass Gott auch die Völker ruft, nicht nur das Volk Israel, alle Völkerscharen auf der Erde. Gott ist ein Gott der Völker. Und das ist am Anfang gesagt worden, dass man erkenne deinen Weg unter allen Völkern dein Heil. Und am Ende nochmals, alle Enden der Erde sollen ihn fürchten. Also was er am Anfang sagte, auf das kommt er in der Mitte nochmal ganz klar zu reden und sagt, dass Gott eben die Völker richtet und dass Gott die Völker leitet. Einerseits und andererseits, richten heißt hier Recht sprechen, König sein. Ja, nur das jetzt ein Beispiel. Habe ich noch ein Beispiel? Psalm 2. Psalm 2. Hier. Da ist die Rede von den Völkern, die sich gegen Gott erheben. Warum tosen die Völker und sinnen vergebliches die Volksscharen? Die Könige der Erde stellen sich auf und Fürsten haben sich zusammengesetzt oder setzen sich zusammen gegen Yahweh und seinen Gesalbten. Yahweh am Anfang und sein Gesalbter. Und dann am Ende, Vers 10, und nun Könige handelt glücklich. Dort hat er die Könige, am Anfang hat er von den Königen gesprochen, die sind rebellisch gegen Yahweh. Und am Ende ruft er genau diese Könige auf. Vers 10. Und nun, Könige, handelt glücklich, lasst euch unterweisen, ihr Richter der Erde. Dienet Yahweh mit Furcht und freut euch mit Zittern. Küsset den Sohn, damit er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn gar leicht entbrennt sein Zorn. Man merkt hier, Das einzige Mal, wann Yahweh vorkommt in diesem Text, ist vorne und hinten wieder. Das hat er sehr gerne. Also Yahweh im zweiten Vers und im vorletzten Vers. Und in der Mitte dann, im Zentrum wird Yahweh noch einmal vorkommen, da komme ich aber gleich zurück. Aber am Anfang und am Schluss steht Yahweh und sein Gesalbter. Sein Gesalbter hier in Vers 2 und der Sohn in Vers 12. Der Gesalbte ist der Sohn. Wie kommt er dazu, dass der Gesalbte ein Sohn ist? Das erfahren wir in der Mitte des Psalms. Also die Könige sind rebellisch gegen den Herrn, gegen Yahweh und seinen Gesalbten. Dann kommt dieser im mittleren Teil, kommt dann, also es sind eigentlich, es ist ein direktes Zentrum, das ist Vers 7, und es ist ein erweitertes Zentrum, das wäre Vers 4 bis 9, aber jetzt bleiben wir beim Vers 4. Der im Himmel sitzt, lacht, mein Herr spottet ihrer, dann redet er zu ihnen in seinem Grimm und in der Glut seines Zornes schreckt er sie und sagt, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berge. Von diesem König, um diesen König geht es, dieser König bittet in Vers 8, dieser König sagt, bitte, zu dem wird gesprochen, bitte von mir und ich gebe dir Völker zum Erbe und dir zum Besitz die Enden der Erde. Du wirst sie regieren. Also der König, der die Völker regiert und sie richtet, hier mit eisernem Stabe und zerbrechen wie Töpfergeschirr. Und ganz im Zentrum ist Vers 7, das direkte eigentlich Zentrum dieses Verses ist Vers 7. Ich gebe Bericht von einer Festsetzung, heißt es im Hebräischen, von einem Wort. Ja. Der Yahweh sagte zu mir, du bist mein Sohn, ich habe dich heute geboren. Das ist das Zentrum des Psalmes. Gott, Yahweh, hat einen Sohn geboren. Heute habe ich dich geboren, also in der Zeit. Gott hat in der Zeit einen Sohn geboren. Und dieser eine Sohn, den er da geboren hat, hat er zum König geboren. Es geht hier um die Königseinsetzung des Sohnes. Dieser Sohn wird König. Und von dem ist geht er, und auch zwar auf dem Zion, seinem heiligen Berge. Ich habe meinen König eingesetzt. Und Vers 8, bitte von mir und ich gebe dir Völker zum Erbe, dir zum Besitz die Enden der Erde. Also man merkt, wie alles von außen auf dieses Zentrum zugeht und dann wieder zurück. Es geht hier um die Auferstehung des Messias. Apostelgeschichte 13, Vers 33 wird dieser Vers zitiert und auf die Auferstehung des Messias und die Intronisation des Messias bezogen. Da wurde er der Sohn, also da wurde er geboren gleichsam. Geboren für diese neue Welt, die er regiert, also in der Auferstehung. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich geboren. Bei euch steht vielleicht gezeugt. Das Wort für gezeugt passt hier nicht. Es geht nämlich um die Geburt. Das Wort kann im Hebräischen beides heißen, zeugen und gebären. Die russische Übersetzung hat gebären und viele andere auch. Die Deutschen haben meistens gezeugt, aber das Wort es ist ja die Geburt, die hier herausgestrichen wird, nicht die Zeugung. Die Zeugung ist ja vor der Geburt. Heute habe ich dich geboren. Ja, das ist Psalm 2. Sind Fragen dazu? Also auch chiastisch aufgebaut. A, B, C, B, A. Mit einer Geburt beginnt also hier sein Königtum. Im Alten Testament war es ja so, wenn ein König geboren wurde, dann, also das war schon der praktisch jetzt, von Geburt an war er schon König, aber er wurde dann schlussendlich öffentlich eingesetzt, als er dann älter war. Aber hier ist bewusst gesprochen von einer Geburt, weil diese Geburt in Bezug auf eine neue Welt geschieht. Dieser König soll nämlich König sein in einem ewigen Königreich. Und Jesus Christus ist ja der Erstgeborene dieser ganzen neuen Schöpfung Gottes, die Gott machen wird. Durch seine Auferstehung ist ein völliger Neubeginn und die Auferstehung ist wie eine Geburt dargestellt. Natürlich geht der Auferstehung eine Menschwerdung voraus, das ist klar. Aber Paulus bezieht es in Apostelgeschichte 13, Vers 33 auf die Auferstehung, weil es geht um dieses neue Reich, um das ewige Reich. Und dieses ewige Reich ist in einer neuen Schöpfung. Und alle, die mit diesem Sohn verbunden werden, gehören dann auch zu einer neuen Schöpfung. Jeder, der in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Weil diese neue Schöpfung ist das eigentliche ewige Reich. Um das es geht. Das weiß man natürlich nicht im Psalm 2. Das wissen wir erst durch das Licht von Paulus. Ja? Wir können Psalm 2 ohne Paulus gar nicht verstehen. Ja. Und auch ohne Hebräerbrief. Hebräerbrief kommt ja das auch vor. Hebräer 1,5 und auch, genau, Hebräer 1, Vers 5 und auch Hebräer 5, danke. Hebräer 1,5, wo er, ja, der Hebräerschreiber, genau, das ist ja sein Argument, dass dieser Sohn viel besser ist als die Engel, viel erhabener ist als die Engel. Zu welchem von den Engeln hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn? Heute habe ich dich geboren. Und wiederum heißt es, ich werde ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. 2. Samuel 7, Vers 14. Bezogen auf was? Auf was? Ja, bitte. Bezogen auf was? 2. Samuel 7. Ich werde ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Das ist der Sohn Davids. Der Sohn Davids, der regieren wird auf diesem ewigen Königsthron. Also es geht beides mal um den Thron. Und auch in Hebräer 5, da geht es darum, dass dieser eine wurde das, was er ist, durch die Auferstehung. Also nämlich hoher Priester, Vers 5, so verherrlichte auch der Christus nicht sich selbst, hoher Priester zu werden. Wann wurde er denn hoher Priester? Genau zu dem Zeitpunkt, als er auch Sohn, zum Sohn, also geboren wurde, als König. Sondern der verherrlichte ihn, der zu ihm sagte, du bist mein Sohn, ich habe dich heute geboren, so wie er auch an anderer Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Das wurde er durch die Auferstehung und Intronisation, Himmelfahrt zu Rechten. Bitte. Nun, es geht hier, ich kann mich jetzt dem nicht so richtig anschließen, hier geht es ja um eine Menschwerdung Gottes, Gott wird Mensch und es geht hier nicht so sehr, na gut, man kann sagen, er hat ja nicht aufgehört, Gott zu sein, als er Mensch wurde, insofern ist es auch richtig, dass dieser Mensch, der er wurde, war gleichzeitig ein Gottmensch. Lassen wir es mal so. Jetzt zurück, jetzt bin ich ein bisschen woanders gelandet, als ich wollte. Ah ja, hier wäre auch noch ein Psalm, den können wir gerade auch noch nehmen, weil wir da schon dabei sind. Psalm 19. Psalm 19 ist dasselbe. Wunderschöner Psalm, wunderschön. Steht auch an einer ganz wichtigen Stelle im ersten Psalmbuch. Psalm 19 spricht von den zwei Offenbarungen Gottes. Zwei Weisen der Offenbarung Gottes. Der eine ist die Schöpfung und die andere ist das Wort Gottes. Das ist die Tora. Das ist ein Tora-Psalm. Die Weisung Gottes. Und hier am Anfang beginnt er mit der Schöpfung. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Die Feste verkündet das Werk seiner Hände. Und erzählt, wie an der Schöpfung Gottes, wie es sichtbar, ohne Worte hört man die Stimme Gottes. Ohne Worte erkennt man hier Gott. Gott offenbart sich. Und dann ab Vers 8, spricht er dann von der Tora des Herrn, von der Weisung Jahwes. Die Weisung Jahwes ist vollkommen und erfrischt die Seele. Das Zeugnis Jahwes ist zuverlässig und macht die Einfältigen weise. Die Vorschriften Jahwes sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot Jahwes ist lauter und erleuchtet die Augen. Die Furcht Jahwes ist rein und bleibt ewig. Und die Verordnungen Jahwes sind Wahrheit und allesamt gerecht. Und was das Schöne ist, jeder dieser zwei Zeiler hat 10 Wörter. Und warum 10? Dreimal darf man raten. Warum 10? Tora, 10. Das Gesetz wird verdichtet, das ganze, die ganze Tora ist verdichtet in 10 Worten. Und wo sind die 10 Worte? Auf der Tafel, genau. Auf den Gesetzestafeln, auf den Tora-Tafeln. 5+5. Die Weisung, die Tora des Herrn, also hier gebraucht er auch formell die 10, dreimal die 10. Also Vers 8 sind 10 Wörter, Vers 9 sind 10 Wörter und Vers 10 sind 10 Wörter. Und das ist das Zentrum des Psalmes hier. Ja? Wobei wiederum das Vers 9 das Zentrum vom Zentrum ist. Ja? Die Vorschriften des Herrn sind richtig, sie erquicken, erfreuen das Herz. Das Gebot Jahwes ist lauter und erleuchtet die Augen. Also sehr, sehr schön, wie alles auf ein Zentrum zugeht. Das ist die Hauptaussage. Diese Tora ist die vollkommene Offenbarung Gottes, die Unterweisung Gottes, die Weisung Gottes. Vers 11 noch, sie sind begehrenswerter als Gold, viel Feingold und süßer als Honig und Honig aus Waben. Und dann wieder, da geht er wieder zurück, auch jetzt kommt mehr die praktische Anwendung, auch wird dein Knecht durch sie gewarnt, großer Lohn liegt auf dem Einhalten derselben, Verfehlungen, wer erkennt sie, sprich mich frei von den Verborgenen. Auch von Vermessenen haltet deinen Knecht zurück, also von vermessenen Sünden. Mögen sie nicht Macht über mich haben, denn ich bin ohne Taten und rein von großer Übertretung. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor deinem Angesicht. Herr, mein Fels und mein Erlöser. Das hier ist ein eigener Teil. Ja? Der Schlussteil ist hier abgetrennt. Hier ist es also die praktische Anwendung und das Gebet, das darauf folgt. Aber der Mittelteil ist klar das Wort Gottes und der erste Teil ist klar die Schöpfung Gottes. Gottes Offenbarung in der Schöpfung. Also, und wobei, jetzt muss man noch sagen, dieser Psalm 19 hat auch eine ganz bestimmte Stellung im Psalter. Das können wir hier sehen, wenn wir da mal zurückgehen. Dieser Psalm 19 steht nämlich in einem Ring drinnen, in einem Ring von umgebenden Psalmen, die zueinander parallel sind. Ich kann das jetzt nicht näher ausführen, aber Psalm 15 und Psalm 24 sind Parallelpsalmen, Psalm 16 und Psalm 23 ist parallel, Psalm 17 und 22 ist parallel und Psalm 18 und die beiden 20 und 21, die beiden Königspsalmen, sind parallel zueinander. Und das geht alles zu auf diesen 19er. Und der 19er steht hier an besonderer Stelle. Also das ist hier auch unter Eingebung des Heiligen Geistes so angeordnet. Aber gehen wir zurück zur Gliederung überhaupt. Da wollte ich vorher hin. Hier waren wir. Also, nein, jetzt machen wir Pause. Pause, danke. Wir nehmen an, jetzt Kaffee, ja.